Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
An der Côte d'Azur geht das 60. internationale Filmfestival von Cannes seinem Ende entgegen. Die Zeremonie der Preisvergabe findet am Sonntagabend statt. Bis dahin sind noch 2 weitere Filme im Wettbewerb zu sehen und Dutzende in den Nebensektionen. Michael Sennhauser und seine Gesprächspartnerinnen Anke Lewecke von der Berliner Tageszeitung und Katja Nikodemus von der Zeit saßen die letzten 10 Tage vorwiegend im Dunkeln, im Kino. In der nächsten halben Stunde versuchen sie, etwas Licht auf die Wettbewerbsfilme dieser 60. Ausgabe von Le Festival zu werfen.
Anke Lewecke, Katja Nikodemus, herzlich willkommen im Keller. Wir sitzen schon wieder fast im Dunkeln, im Festivalkeller, im Radiostudio, im Palais du Festival in Cannes. Aber die Filme, die wir gesehen haben, die waren toll. Das war ein guter, ein starker Jahrgang. Dieses 60. Festival von Cannes hat wirklich alles aufgefahren, was wir uns erhofft haben. Es waren 22 Filme, nur 2 davon von Frauen. Und fast alle waren von Regisseuren, deren Namen schon bekannt waren. Also die erste These, es ist eine nächste Generation von bekannten Männern am Werk. Die sind alle um die 50, nach den alten Männern, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Nach den Großmeistern kommen jetzt die nächsten Großmeister zum Zug. Und die zweite These, alle, die hier einen Film präsentiert haben, haben einen Sprung in ihre Karriere gemacht. Die haben mit ihrem Film irgendetwas Neues geschaffen. Etwas, das in ihrem Gesamtwerk ein bisschen anders aussieht. Ein Beispiel wären die Coen Brothers, mit denen werden wir gleich einsteigen. Wir beschränken uns von den 22 Filmen auf 5, die wir genauer besprechen und versuchen an denen festzumachen, ob das tatsächlich so ist, ob diese Generation immer noch am Wachsen ist. Wir fangen an mit No Country for Old Men. Anke Lewecke, ist das wirklich ein Quantensprung für die Coen-Brüder?
Ich meine, das Schöne an den Coen-Brüdern war ja immer, dass sie sich ein amerikanisches Filmgenre genommen haben und schon immer so ein bisschen damit auch die amerikanische Gesellschaft reflektiert haben. Aber so bitterböse wie dieses Mal ist ihr Blick noch nie aufgefallen. Und zwar muss man sich den Film vorstellen als eine Kreuzung zwischen Western und Thriller. Und das geht los an der texanisch-mexikanischen Grenze. Da ist ein Wilderer und der findet nicht nur mexikanische Leichen, sondern einen Koffer voller Geld. Also bei den Coens ist es so, dass der amerikanische Traum immer noch in der unendlichen Weite der Prärie sich finden lässt. Und er weiß, wenn er diesen Koffer voller Geld an sich nehmen wird, dass er verfolgt wird. Und dann kommt auch schon Ravi Bardem ins Spiel mit einer ziemlich lustigen, schrillen Prinz-Eisenherz-Perücke. Und er ist wirklich ein Killer, der keine Gnade kennt, nichts. Und es geht eine unglaubliche Jagd los. Und die Coens setzen wirklich eine Gewaltspirale in Gang mit viel, viel schwarzem Humor. Man muss viel lachen, aber dann gibt es auf einmal einen Moment, wo man schockiert ist über sich selbst, wo man sich fragt, über was man da eigentlich lacht. Und da, finde ich, ist man mittendrin auch in einer Parabel über die amerikanische Gesellschaft, über eine Mechanik der Gewalt, die dort einfach immer wieder herrscht und auch immer wieder Thema ist.
Der Film ist ja extrem unterhaltsam und wie Sie gesagt haben, man fragt sich dann zwischendurch schon mal, warum habe ich jetzt eigentlich gelacht? Ging Ihnen das auch so, Katja Nikodemus?
Eigentlich nicht so richtig. Ich würde auch dieser These jetzt im Allgemeinen gar nicht widersprechen wollen, aber doch in diesem einen besonderen Fall. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass die Coens eigentlich nur etwas machen, was sie in verschiedenen Filmen halt immer schon gemacht haben. Also es gab ja diese sehr harten Thriller, moralischen Thriller, dann gab es die leicht überzeichneten, absurden, eher komischen Filme und das werfen sie jetzt zusammen und ich finde, das neutralisiert sich auf eine komische Weise. Ich finde, dieser Film hat weder die Wucht dieser sehr brutalen frühen Thriller noch das komische Potenzial dieser eher komödiantischen Filme und das fand ich enttäuschend. Ich finde, dass der Film sich dadurch sehr viel Kraft genommen hat, durch diese merkwürdige Mischung.
Ich meine, Sie spielen jetzt sicher auf Fargo an, wo es auch um einen Autoangestellten geht, einen Autohändler und der lässt ja seine Frau kidnappen, weil er wieder Geld braucht. Der ging vielleicht, weil es da um Loser ging, ein bisschen tiefer, war vielleicht moralisch doch auch noch interessanter, aber was ich an diesem Film eben so gut finde, ist, wie die Coens immer wieder sich schaffen, Kinofiguren zu nehmen und damit doch viel über amerikanische Typologien zu erzählen. Also nehmen wir uns jetzt hier den Mann, der den Koffer findet, der wird ja plötzlich zum Uramerikaner. Also er zieht sich dann auch neue Jeans an, neue Cowboystiefel, hat ein kariertes Hemd an und er weiß auf einmal, wie man mit Waffen umgeht. Er kann sich überhaupt alles zusammenbasteln. Wenn er angeschossen wird, kann er sich selbst wieder zusammenflicken. Also das ist der typische Do-it-yourself-Amerikaner und wie die Coen diese Figur nochmal überhöhen. Also das hat mir einfach schon gut gefallen und ich kann mir einfach vorstellen, dass viele Amerikaner sich einfach mit solchen Figuren noch identifizieren können und wenn die dann so überhöht ins Kino kommen, das mag ich einfach mir sehr, sehr gerne anschauen.
Es ging ja vielen Leuten mit diesem Film so, dass sie sich ein bisschen enttäuscht geäußert haben, unter anderem, weil er nicht so schön rund ist wie die meisten Coen-Filme. Er franst aus auf das Ende hin. Man kann ruhig sagen, er hat einen dürren Matschenschluss. Am Schluss sind eigentlich alle tot und das Böse überlebt sogar. Das weiß man nicht so sicher. Und dann endet das Ganze auf einer ziemlich gesprächigen Note. Ist das das, was Sie gestört hat, Katja Nikodemus?
Nein, ich fand eher, dass die Tonlagen sich nicht vertragen haben. Es gibt ja auch bei Schallwellen so eine Interferenz, ne? Also, dass sich da wirklich was neutralisiert. Das war es eher.
Also mein Eindruck war eben der, dass die Coens hier einen offenen Schluss gewählt haben, dass sie den Sheriff, der sich am Schluss eigentlich besiegt sieht. Er hat es nicht geschafft, er hat das Böse nicht aus der Welt schaffen können. Und er sagt, früher war es anders. Dann gibt es aber einen alten Sheriff in seiner Familie, der sagt, stimmt gar nicht, früher war es auch nicht anders. Für mich war das ein ziemlich offener Schluss und damit eigentlich ein Kommentar zur Ratlosigkeit in der amerikanischen Gesellschaft und vielleicht sogar global. Also ein Schluss, der tatsächlich zeigt, wir sind ein bisschen orientierungslos geworden. Das Gute und das Böse funktioniert nicht mehr so, wie das der Sheriff erwartet hätte.
Ja, und diese Figur des Sheriffs, also gespielt von Tommy Lee Jones, die finde ich auch eben ziemlich einzigartig, weil wirklich, der hat ja sowieso immer so ein faltiges Gesicht und wenn er dann anfängt, eben über die amerikanischen Zustände den Kopf zu schütteln, dann hat man auf einmal das Gefühl, die ganzen amerikanischen Traumas und so, die sind in diesem Gesicht vereint. Also es geht nicht nur um den konkreten Fall, sondern ich finde gerade in dieser Figur wird der Film immer, immer wieder abstrakter und sie taucht ja eine Zeit lang auch nicht auf. Das kann man wirklich vielleicht als dramaturgisch nicht so geglückt sehen. Aber wenn sie dann wieder da ist, dann finde ich, ist sowas auch sehr, sehr präsent, dieser Kommentar einfach auf Amerika.
Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, es ist ein interessantes amerikanisches Symptom. Ob es ein guter Film ist, da werden wir jetzt, glaube ich, keinen Konsens finden.
Dann versuchen wir es doch mit dem zweiten amerikanischen Film im Wettbewerb. Das ist der von Gus Van Sant, der vor ein paar Jahren hier mit Elephant die Goldene Palme gewonnen hat. Das war ein Film über das Columbine Massacre. Es ging damals darum, zu zeigen, wie so ein Schulmassaker zustande kommen kann, was sich abspielen kann. Das war ein Film mit lauter rechten Winkeln, mit Kameraeinstellungen von links nach rechts und von vorne nach hinten mit lauter Kreuzungen in einem Schulhaus. Jetzt sind die Coen Brothers wieder da mit einem ganz, Entschuldigung, die Coen Brothers, jetzt ist Gus Van Sant wieder da mit einem ganz anderen Film, Paranoid Park. Da geht es in erster Linie um einen jungen Skateboardfahrer, Katja Nikodemus.
Ja, der lebt in Portland und auch in diesem Film, ein bisschen wie auch in Elephant, geht es ja nicht um die Irrungen und Wirrungen der Adoleszenz, eher um diesen merkwürdigen, so einen halb depressiven, halb selbstbewussten Zustand der Isolation. Für den hat er ja schon in früheren Filmen sehr schöne Bilder gefunden. Und jetzt lässt er sich ganz wirklich auf den Rhythmus, auf das Lebensgefühl dieses Jungen ein. Und auch in diesem Film steht ein Gewaltakt im Mittelpunkt. Dieser junge Skater bringt nämlich ja eher aus Notwehr oder auch aus Versehen einen Nachtwächter um, eines Nachts in einem Skaterpark. Und das ist eine grauenvolle Szene. Der Mann wird nämlich von einem Zug überfahren und in zwei Teile geschnitten. Und das ist sozusagen wie so ein traumatisches Zentrum des Films, diese Erinnerungsszene, die immer wieder auftaucht. Und mich hat sehr beeindruckt, dass daraus so ein amerikanisches Stimmungsbild entstanden ist. Man hat wirklich das Gefühl, diese Gesellschaft ist irgendwie von Gewalt infiziert. Durch diese Szene wird das deutlich, aber auch der Irakkrieg kommt immer wieder vor. Und man hat das Gefühl, es kann da eigentlich kein wirkliches Glück, keine wirklich schöne Jugend geben in diesem Land.
Es ist ja eigenartig, das ist ja schon eine moralische Geschichte eigentlich. Dieser Junge ist ja ein unglaublich netter Junge. Er ist nett zu seinen Eltern, die gerade in Scheidung begriffen sind. Er ist nett zu seiner Freundin, die endlich mit ihm schlafen will, damit sie es endlich hinter sich haben, obwohl er eigentlich lieber skaten möchte. Und er muss eigentlich nur die richtige Entscheidung treffen und zu seiner Schuld stehen. Und ich glaube, im Zentrum steht wirklich dieses Schweigen des Jungen. Also das bringt er nicht fertig. Das ist eine unglaublich intime Geschichte im Prinzip und kein Kommentar zur Gesellschaft, habe ich empfunden.
Ich finde eben, dass der Film so beides ist. Er ist eben ein Film über die Jugend an sich. Da findet er ja immer wieder sehr, sehr schöne Bilder. Also wenn man die Jungs dann skaten sieht, wie sie so ganz eins mit sich und ihrem Körper sind, das ist ja so, was Jugend ist, eben die ewige Gegenwart. Und was für mich an dem Film so sehr spannend ist, wie dieses Zeitgefühl dann eben außer Takt, aus dem Rhythmus gebracht wird. Das ist natürlich auch die Scheidung der Eltern. Das ist natürlich dieser Vorfall. Und ich habe diesen Vorfall vielleicht auch gar nicht nur so konkret gelesen, sondern der ist eben auch, den kann man ganz symbolisch nehmen, dass eben in der Jugend immer etwas passiert, wo man erwachsen werden muss. Und man kann es aber auch so sehen, wie Frau Nikodemus das eben gemacht hat, dass es doch vielleicht ein Kommentar ist über eine Gesellschaft, wo überall die Gewalt herrscht. Und allein wie dieses Bild inszeniert wurde, dieses Brutale, wo der Mann überfahren wird, da musste ich an die ganzen Filme, Horrorfilme der 70er Jahre denken, von George Romero und so weiter. Und das waren ja alles Leute, die kamen aus dem Vietnamkrieg, haben ihre Erfahrungen eben mit solchen Horrorbildern sublimiert. Und da musste ich in dem Moment auf einmal dran denken. Da hatte ich schon das Gefühl, das zitiert Gus von Sant auch ganz bewusst so, weil diese Szene fällt einfach aus diesem Film ansonsten so raus.
Also so wie Sie das sagen, fällt mir jetzt auch auf, diese Kids, die gezeigt werden, das sind ja lauter Schüler und die interessieren sich eigentlich überhaupt nicht für Weltpolitik, für Politik und haben auch kein Geschichtsverständnis, so wie sie dargestellt werden. Es hat ein einziges Mädchen, das sagt einmal, man könnte ja auch Zeitung lesen, und ein Junge, der einmal Zeitung liest, aber nur als Tarnung. Ist das ein Kommentar zu einem Zustand?
Ja, ich hatte schon das Gefühl, denn es gibt da ja auch einen ganz wichtigen Dialog in dem Film. Da sagt nämlich auch der Held, es gibt auch andere Ebenen als uns. Also genau dieser rein amerikanische Blick, dieses sozusagen, man guckt nur die kleine Highschool-Welt an, es geht um Dating und wen findet man schön, wann hat man den ersten Sex. Er sagt, es gibt auch noch etwas anderes und da müssen wir auch drauf gucken. Es gibt eine andere Ebene. Und da hatte ich eben das Gefühl, dass der Einbruch, der durch diesen Unfall passiert, diese Gewalt so fürchterlich und so brutal ist, dass man schon das Gefühl hat, da dringt jetzt diese Welt da wirklich in die amerikanische Provinz ein.
Für mich war dieser Film nun wirklich ein Quantensprung für Gus von Sant, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es der erste war, der mich emotional wirklich berührt hat. Ich habe seine Filme immer beeindruckend gefunden, ich habe seine Konstruktionen, auch die bildhaften Konstruktionen, toll gefunden, aber das war der erste Film, der mich wirklich mitgenommen hat. Ging es Ihnen ähnlich?
Ja, das hängt sicher auch mit dem Einsatz der Musik zusammen, die er ganz schön macht. Also wenn die skaten, dann gibt es auf einmal als Kontrapunkt klassische Musik oder es gibt Musik aus unserer Jugend, sodass das eben einfach generationsübergreifend wird. Das sind nicht nur die Kids von heute, sondern dadurch kommt man eben auch wieder in so einen Zustand der Jugend rein. Ich glaube, das lässt einen so mitgehen. Und dass er es eben immer wieder schafft, wirklich auf die Augenhöhe seiner Protagonisten zu gehen. Also dass er wirklich in diese Stimmung reingeht und trotzdem so die Distanz bewahrt. Das ist ja auch das, was Sie eben meinten. Es geht um das Schweigen. Also er lässt ja auch dem jugendlichen Helden sein Schweigen, dass er nicht darüber sprechen kann, was er eigentlich gemacht hat. Also er geht rein und bewahrt trotzdem die Distanz. Und das rechne ich wirklich Gus von Sant sehr hoch an.
Ja, ich fand vor allem diese Skater-Szenen sehr berührend, auch mit der Musik. Man hat wirklich das Gefühl, wenn diese Jungs da, also einmal sieht man sie dann so hochspringen und wie in der Luft schweben, ich glaube, es ist auch eine Zeitlupe, und dass man wirklich das Gefühl hat, das ist so eine Sehnsucht nach einer Jugend, nach einem Lebensgefühl, und das ist im Grunde schon vergänglich, es ist schon vorbei. Und das fand ich eben auch sehr berührend.
Ich habe mit Chris Doyle, dem Kameramann, gesprochen und mit der Frau Rain, die etliche der Skater-Szenen gefilmt hat. Und die haben etwas Verblüffendes erzählt. Die schönsten von diesen Skater-Szenen, nämlich die Sie gerade angesprochen haben, wo eine ganze Reihe von Skatern da so einen Hügel hinauffährt und einer nach dem anderen fliegt in Zeitlupe vor der Kamera durch, das ist eingekauftes Material. Das sind Skateraufnahmen aus Australien von Jungs, die tatsächlich nichts anderes machen als skaten und sich dabei filmen. Also eigentlich ist das Found Footage, das er hier in den Film eingebaut hat, und das ist schon ein bisschen verblüffend. Der Film ist offensichtlich um eine Ästhetik herum gebaut, die er vorgefunden hat.
Der spricht ja nicht gegen ihn, oder? Es ist doch eigentlich sehr schön, dass man sowas einbaut oder dass man sozusagen die Bilder mit denen, die sich selbst filmen, dann in so einen Film als Perspektive reinnimmt.
Vielleicht ist es ja auch das, was den Film so berührend macht, diese Kombination. Es hat nämlich noch so ein hinterhältiges Element drin. Er benutzt zwischendurch Musik von Nino Rota, also Fellini-Musik. Und natürlich spricht uns das Gun hier ganz speziell an. Da kommt so ein gewisses Heimweh auf. Gar kein Heimweh gibt es dagegen bei Ulrich Seidel. Wir kommen jetzt in die deutschsprachigen Filme. Ulrich Seidel, der auch schon ziemlich bekannt ist als Regisseur, hat mit Filmen wie Hundstage Aufsehen erregt und auch schockiert, weil er immer die ganz hässlichen Österreicher in den Mittelpunkt drückt. Seine Menschenbilder sind in der Regel ziemliche Ablöscher. Also man bekommt bei seinen Filmen immer das Gefühl, die Menschen, die sind halbe Tiere, die vegetieren da. Und bei Seidels neuestem Film, der heißt Import-Export, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, der weiß darüber hinaus. Es sind eigentlich zwei Filme. Der eine spielt in der Ukraine, erzählt von einer jungen Frau, die dort mit einem Kind und ihrer Mutter lebt, ohne Vater. Sie versucht, sich durchzuschlagen, zuerst als Krankenschwester, dann macht sie ein bisschen Internetsex, aber das scheint auch nicht so recht zu klappen. Und dann lässt sie das Kind zurück und wandert aus nach Österreich und versucht, dort Geld zu verdienen. Der zweite Film erzählt die umgekehrte Geschichte von einem jungen Mann, der als Nachtwächter oder als Leibwächter zu arbeiten versucht in Österreich, sich mit seinem Stiefvater ein bisschen überwirft, aber dann schließlich doch mit diesem Stiefvater in die Ukraine fährt und dort Spielautomaten aufbaut. Also übers Kreuz die Geschichte von zwei Verliererfiguren. Und in dieser Konstruktion, wie diese Figuren von Seidel diesmal gezeigt werden, ist zwar alles immer noch ziemlich hässlich und ziemlich hoffnungslos, aber die beiden Figuren, die haben eine menschliche Qualität, die ich bei Seidel so noch nie gesehen habe. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das ging mir genauso. Ich fand erstmal ganz beeindruckend die Stimmung, die über diesem Film liegt. Das spielt ja in einem winterlichen, eiskalten Europa. Es beginnt ja bei minus 30 Grad in der Ukraine. Aber auch Wien ist schrecklich verregnet. Es gibt die ganze Zeit diesen schmutzigen Schnee und Eisregen. Und in dieser Stimmung hat man das Gefühl, sind diese beiden jungen Menschen ja verloren, auf sich gestellt, einsam. Es passieren ihnen ja auch wirklich schreckliche Dinge. Also diese junge Ukrainerin sucht da Arbeit, sie landet dann in einem alten Hospiz, wird auch schikaniert. Aber man hat doch das Gefühl, dass diese beiden Menschen auf eine ganz allmähliche und auch sehr anrührende Art zu sich kommen und auch in Berührung mit anderen Menschen geraten. Also diese Ukrainerin, die pflegt da eben einen alten Mann im Hospiz und da gibt es so ganz kleine Berührungen, wenn sie sein Bett dann putzt. Das ist so eine ganz seltsame kleine Freundschaft, die aber, glaube ich, diesen beiden Menschen Hoffnung gibt und das ist gar nicht ausgestellt. Und genauso findet dieser junge Mann, der dann den umgekehrten Weg geht und nach Osteuropa geht, der findet da zu sich selbst, hat man das Gefühl. Man sieht ihn am Schluss in irgendeiner Straße entlang trampen. Man weiß nicht, wohin er geht, aber man hat das Gefühl, da ist irgendwas passiert. Und das ist ganz toll, wie der Seidel das eigentlich durch kleine Gesten und Blicke filmt.
Ja, dieser Film ist ja auch formal ganz anders als die früheren Filme von Ulrich Seidel. Also gerade Hundstage, da hat er ja die Trostlosigkeit regelrecht ausgestellt, war sehr voyeuristisch. Das konnte man auch schon immer an der Kamera merken, die so ein bisschen so Vogelperspektive von oben runter, die Menschen klein und jetzt geht die Kamera runter, Augenhöhe und sehr weit zurück. Also es sind ja sehr lange Einstellungen, mit denen er arbeitet. Gerade in diesem Altersheim, wo dann immer 8 Menschen in einem Zimmer liegen und er guckt sich einfach das Leben auch an. Das sind natürlich wirklich die Leute, die dort leben. Er hat lange mit diesem Altersheim verhandelt, ob man das überhaupt machen kann. Und das finde ich eben diese Kombination, die ich bei Seidel mag, so eine leichte Inszenierung, aber gleichzeitig lässt er eben immer wieder den Alltag, das Leben in seine Filme eindringen. Und Sie haben ja schon von diesen Hoffnungsmomenten gesprochen, also beide, die in diesem Film drin ist. Und ich habe auf einmal das Gefühl, dass dieser Film selbst so ein bisschen Trauerarbeit leistet, dass er eben einfach guckt, wie kann ich eben mit meinem Leben umgehen, was so traurig aussieht. Aber dadurch kommen diese kleinen, lichten, schönen Momente in diesem Film eben immer wieder rein.
Ja, das ist eigentlich ein schönes Bild, denn früher hatte man manchmal das Gefühl, es geht um eine ausgestellte Tristesse und hier hat man das Gefühl, es ist eine aufrichtige Trauer.
Mich hat eben das gleiche Bild berührt, das bei einem der stärksten Seidel-Filme der letzten Jahre schon so stark war. Er hat Jesus, du weißt gemacht, einen Dokumentarfilm in einer Kirche, wo er einfach betende Leute filmt. Und dort hat er eigentlich mit seiner Ausstellungstechnik, indem er die Leute einfach gezeigt hat, das Gleiche gemacht wie vorher, aber er hat einen neuen Effekt erzielt. Also das nahm einen mit, das hat einen berührt und selbst die Leute, die sich da wirklich blöd angestellt haben, bekamen eine Dimension, die sie einem ans Herz wachsen ließen. Und ich glaube, das ist schon auch der Quantensprung in diesem Import-Export. Also dieses Gefühl der Anteilnahme für die Verlierer, die er zeigt und selbst die hässlichen Leute, dieser Stiefvater, der sich grausam daneben benimmt und immer wieder Leute demütigen muss, erscheint eigentlich als ein netter Kerl, der in seiner Hilflosigkeit Menschen demütigt. Also mich hat das beeindruckt, auch hier ein Seidel-Film, der zum ersten Mal auf der Gefühlsebene für mich funktioniert hat.
Ja, weil er den Menschen ganz einfach ihre Würde zurückgibt mit seinen Bildern.
Und dann gab es noch einen deutschsprachigen Film, zum ersten Mal seit Jahren. Es war auch Deutschland wieder im Wettbewerb vertreten gewesen, mit Fatih Akin, der in Berlin den Goldenen Bären gewonnen hat mit Gegen die Wand. Der ist hier im Wettbewerb mit einem Film, der auch übers Kreuz geht, in Deutschland spielt und in Istanbul. Können Sie uns den kurz vorstellen?
Ja, das ist ein Film, der verschiedene Menschen begleitet und sie in eine Schicksalskette bringt. Also es geht um einen türkischen Witwer, um eine türkische Prostituierte, um einen türkischen Germanistikprofessor, alle drei in Deutschland. Dann auf der anderen Seite um eine Hamburger Studentin, um eine Istanbuler Politaktivistin und um die Mutter der Studentin, gespielt von Hanna Şigola. Und alle diese Leute kommen in Kontakt miteinander durch zwei Tode. Also zwei Menschen sterben und dadurch wird so eine Mechanik in Gang gesetzt, die diese Leute miteinander in Kontakt bringt und sie sich auch verändern lässt. Und der Film auf der anderen Seite ist in dem Fall eben einmal Deutschland, einmal Türkei, aber es geht eben auch um diese Tode, um das auf die andere Seite überwechseln. Und was ganz schön ist an diesem Film, oder eigentlich sehr schön ist, dass sich die Angehörigen oder Freunde der Toten dann mit den Ideen dieser Toten befassen und deren Ideen weiterführen. Also der türkische Germanistikprofessor zum Beispiel nimmt sich dann sozusagen der Familie, der Frau an, die in Deutschland gestorben ist, der türkischen Prostituierte, geht dann dahin, sucht deren Tochter. Man hat das Gefühl, die Leute übernehmen eine Verantwortung für die Toten.
Nun hat einer der Kritiker des amerikanischen Branchenblattes Variety genau zu diesem Film eine richtige Hymne geschrieben. Er sagt, hier kann man beobachten, wie aus einem guten Regisseur ein großartiger Regisseur wird. Hier kann man beobachten, wie ein Talent den Sprung macht vom Talent zur Meisterschaft. Also Derek Alliyan, Variety, hat mich eigentlich verblüfft, denn mir hat der Film gar nicht so gut gefallen. Ich fand, das ist eine richtige Fatih Akin-Konstruktion, ein extrem clever geschriebenes Drehbuch, sehr mechanisch umgesetzt.
Also ich bin auch hin und her gerissen. Mich hat der Film teilweise sehr bewegt. Also zum Beispiel, wenn der türkische Witwer die türkische Prostituierte kennenlernt und auf einmal fängt er an zu reden und sie fängt auch ein bisschen an zu reden, dann ist die Einsamkeit zweier Leben auf einmal in einem Raum. Also es gibt immer wieder sehr, sehr schöne Szenen, aber er mutet natürlich seinen Helden eine ganze Menge zu und das, Frau Nikodemus hat es ja schon gesagt, es werden zwei Tode passieren und die sind einfach viel zu kinomäßig. Also die türkische Prostituierte wird geschlagen, fällt hin auf dem Kopf und ist tot. Oder die Hamburger Studentin, die muss eine Knarre schmuggeln in Istanbul, Taschendiebe nehmen ihr die Tasche weg und erschießen sie dann. Also das wirkt völlig an den Haaren herbeigezogen und da hätte ich mir eben gewünscht, dass er da auch ein bisschen feinfühliger gewesen wäre, wie er ansonsten teilweise auch in den Bildern ist. Also es gibt ja auch dieses sehr schöne Bild, wenn Hanna Şigola weinen muss und die Kamera immer mehr zurückgeht und sie lässt ihm, also die Kamera lässt einfach Hanna Şigola so die Zeit wieder zu sich zu finden und man kann so über eine Minute dabei sein, auch sehen, wie das Weinen auch etwas löst. Also das sind dann wieder die starken Momente in dem Film.
Ja, ich würde auch jetzt einstimmen und auch ein bisschen die deutsche nationalistische Walküre spielen. Ich finde, dass trotz dieser grauenvollen Schwächen, das sind wirklich an den Haaren herbeigezogene Szenen, da hört man wirklich das Drehbuchpapier knistern. Trotzdem perlt das für mich an dem Film ab. Ich finde auch, er ist wunderbar fotografiert. Er hat so eine Helligkeit, so eine lichte Fotografie, trotz seines düsteren Themas. Und auch eine große Ruhe im Gegensatz zu diesem doch sehr, ja, dampfenden, emotionalen Gegen die Wand. Und ich finde, auch da hat Fatih Akin eine andere Tonlage gefunden. Also würde ich auch hier auch wieder sehen, ein Regisseur hat was anderes probiert, ganz bewusst versucht, sich von seinen früheren Arbeiten abzusetzen.
Es gibt ein wunderbares Beispiel für beides im Film. Ich habe bei der ersten Runde, also es gibt eine Szene, in der eine Studentin schläft in der Vorlesung des Professors. Und die liegt groß im Vordergrund im Bild und ich dachte, ach Gott, jetzt muss er auch noch zeigen, dass der Mann wirklich ein langweiliger Professor ist. Und dann, etwa eine Stunde später, kommt die Szene wieder, diesmal aus der neuen Perspektive und diesmal weiß ich, das ist nicht eine Studentin, die da schläft, sondern das ist die junge Türkin, die aus lauter Erschöpfung sich in diesen Hörsaal geflüchtet hat und die schläft nicht, weil der Professor sie langweilt. Also er rehabilitiert sich manchmal selber in seinen Konstruktionen und das ist schon ziemlich schön. Ob es wirklich ein Quantensprung ist für Fatih Akin, das werden wir spätestens am Sonntagabend erfahren. Er gilt bei vielen immer noch als Anwärter für die Goldene Palme. Mich würde es verblüffen, aber in Cannes wird man immer wieder verblüfft. Wir haben jetzt über 4 Filme gesprochen, bei denen man davon ausgehen kann, das waren bekannte Namen, das waren Filme von Leuten, die wir schon kannten, und das waren Filme, die etwas anderes gemacht haben. Es gibt einen ganz großen Außenseiter, der von Anfang an als Palmenanwärter gehandelt wurde. Das ist ein Film aus Rumänien. Rumänien, das wirklich eine der kommenden Filmnationen zu sein scheint. Katja Nikodemus, können Sie uns ein bisschen was zu dem erzählen?
Ja, gerne. Ich habe mir gerade überlegt, was werden die Hörer von uns denken, wenn wir jetzt diese ganzen Filme beschreiben über Tod, Gewalt, Entfremdung, Arbeitslosigkeit. Und jetzt kommt ein Film, wo man sagen muss, 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage ist ein Film über eine Abtreibung. Es ist die Chronik einer Abtreibung. Und dieser junge Rumäne Christian Mungiu, der folgt eben 2 jungen Frauen im spätkommunistischen Rumänien, das spielt Ende der 80er Jahre. Und er zeigt in langen, sehr nüchternen Einstellungen wirklich die Chronik dieser Abtreibung, die Vorbereitung, das Anmieten des Hotelzimmers, das Leihen des Geldes, das Besprechen des Eingriffs mit dem Engelmacher. Und dieser Engelmacher oder Kurpfuscher bringt die beiden Frauen in eine fürchterliche Situation, denn er will nicht mit Geld bezahlt werden, sondern mit Sex. Und dieser Eingriff ist illegal. Und die Angst vor der Bestrafung liegt also von Anfang an über diesem Film, und deswegen begreift man auch, dass diese beiden Frauen diesem Mann so ausgeliefert sind. Aber die Art, wie der Film das inszeniert, ist ungeheuer plastisch. Also man ist wirklich mit in diesem Hotelzimmer. Man glaubt, die Putzmittel in diesem Studentenwohnheim zu riechen. Und man hat wirklich das Gefühl, dass jetzt nochmal eine ganz andere Kraft, ein ganz neues Kino, das da aus Europa kommt.
Dazu muss man noch vorausschicken, Mungiu, der den Film gemacht hat, hat ihn als Teil einer geplanten Reihe konzipiert. Die Reihe nennt sich Das Goldene Zeitalter. Das ist nicht nur ironisch, das ist fast schon zynisch. Denn ausgehend davon, dass etliche junge Leute in Rumänien ein gewisses nostalgisches Gefühl der kommunistischen Diktatur gegenüber an den Tag legen, weil sie gar nicht mehr wissen, wie das war, hat man diese Reihe konzipiert, um zu zeigen, wie der Alltag eben war damals in der Ceausescu-Diktatur. Und insofern ist der Film schon ein seltsames Echo und gleichzeitig absolut in der Jetztzeit. Also die Angst dieser Leute ist nachvollziehbar, auch wenn sie in einem ganz anderen Kontext entstanden ist.
Ja, weil die Angst vor, also weil Abtreibungen ja in vielen Ländern noch illegal sind, dadurch wird der Film eben, kriegt er was sehr Aktuelles, Gegenwärtiges, und gleichzeitig erzählt er uns einfach unheimlich viel über ein kommunistisches Land, wo es immer hieß, die Frauen studieren ja auch Technik, Frauen sind gleichberechtigt, aber wenn es um ihren Körper geht, sind sie auf einmal doch nicht mehr gleichberechtigt, da ist man dann doch wieder in dieser typischen Männergesellschaft. Also das reflektiert der Film ja doch nochmal ganz gut mit. Und hier würde ich gerne auch nochmal formal sagen, sind es wie bei Ulrich Seidel auch wieder diese ruhigen Einstellung, wo eben der Alltag, das Leben wieder reinfließt. Also es sind ja teilweise 8-minütige Gespräche, aber genau die braucht man auch, um wirklich in dieses Schicksal dieser Mädchen, Studentin reinzukommen. Also es hat mich sehr beruhigt, wie ein junger Regisseur diese Kraft hat, diese Kamera so lange ruhen zu lassen und wie diese Mädchen dann auch vor dieser Kamera agieren.
Wir haben, Sie haben es schon angetönt, Katja Nikodemus, über Tod gesprochen, über Abtreibungen, über deprimierende Themen, aber es war kein deprimierendes Festival. Die Filme haben einen berührt, sie waren alle irgendwie ihren Figuren zugeneigt. Mir war wohl in diesen 12 Tagen hier, es sind ja erst 10. Mir hat dieses Festival sehr gut gefallen. Wie ging es Ihnen?
Es ging mir genauso. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch beglückt gewesen, dann immer wieder über meine eigenen Vorurteile belehrt zu werden. Ja? Also, dass man da ins Kino geht und denkt, oh Gott, ein unbekannter rumänischer Regisseur, der einen Film über Abtreibung gemacht, und dann kommt da ein wirklich großes moralisches Werk. Und das finde ich toll, wenn man wirklich von sich selbst dann, ja, wenn man einfach auch lernt als Kritiker, dass man einfach, dass das Kino das alles kann.
Ja, und was mir so gut gefallen hat, ist, dass man eben hier alle Facetten des Kinos präsentiert bekommen hat in dem Wettbewerb. Also alles, was man sich vorstellen kann. Pures Kino, wie bei Quentin Tarantino, Verfolgungsjagden, 20 Minuten und sonst was. Und dann eben wieder was völlig anderes wie der rumänische Film oder Sokurov, der nach Tschetschenien geht und versucht, einen Kommentar über Tschetschenien abzuliefern. Also es war richtig so eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt hier in Cannes.
Und jetzt gibt es noch die große Spannung, wer gewinnt die Goldene Palme am Sonntagabend, und dann müssen wir wieder ein Jahr warten, und wenn das nächste Jahr wieder so gut sein sollte wie dieses, dann Hut ab, und wenn nicht, dann macht es auch nichts. Das war wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Katja Nikodemus, Anke Lewicke. Merci aux techniciens du Radio France, und ich gebe zurück nach Basel.